Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Bizarrer Prozessbeginn. Der norwegische Massenmörder Breivik plädiert auf Notwehr und auf nicht schuldig. Massive Vorwürfe. Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore verletze Menschenrechte im Kongo, sagen Schweizer Hilfswerke. Yvette Skraken, eine der großen Autorinnen der Westschweiz, ist gestorben. Eine Hungerkatastrophe in der Sahelzone verhindern, das wollen Hilfsorganisationen. Über die große Dürre und die Hilfe vor Ort sprechen wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
In Norwegen ist am Morgen der Prozess gegen den Attentäter von Oslo und Utøya eröffnet worden. Der 33-jährige Anders Breivik bekannte sich als nicht schuldig. Er gebe die Taten zwar zu, bekenne sich aber als nicht strafschuldig, sagte er vor Gericht wörtlich. Und er habe seine Taten in Notwehr begangen. Breivik ist wegen Terrorismus und vorsätzlichen Mordes angeklagt. Er muss sich für den Tod von 77 Menschen verantworten. Der rechtsradikale Islamhasser hatte im Juli 2011 in Oslo eine Bombe gezündet und auf der Insel Utøya in einem Feriencamp gezielt junge Sozialdemokraten erschossen. Der Prozess gegen Breivik dauert voraussichtlich 10 Wochen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Konfliktparteien in Syrien aufgerufen, sich zurückzuhalten. Er reagierte damit auf die jüngsten Gefechte, die es in der Nacht und am Morgen offenbar in Homs und Hama gab. Aktivisten berichteten erneut von Toten und Verletzten, wenige Stunden nachdem in Syrien die ersten UNO-Beobachter eingetroffen waren. Diese sollen beobachten, ob das Regime die Truppen aus den Städten abzieht und ob beide Seiten die Waffenruhe einhalten. Die afghanischen Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben die Hauptstadt Kabul wieder unter Kontrolle. Die Gefechte dauerten bis in den Morgen, nachdem gestern Taliban-Kämpfer westliche Botschaften und das Parlament angegriffen hatten. Mehr als 30 Aufständische und 8 Soldaten seien getötet worden, teilte das afghanische Verteidigungsministerium mit. Die Glückskette sammelt Spenden für die Sahelzone, die von einer Nahrungsmittelkrise bedroht ist. Betroffen sind die Länder Mali, Mauretanien, Burkina Faso, Niger und Tschad. Es gehe darum, frühzeitig einzugreifen und das Schlimmste zu verhindern, schreibt die Glückskette in ihrem Spendenaufruf. Es brauche vor allem Lebensmittel für die Menschen und deren Nutztiere. Spenden können gemacht werden auf das Postkonto 10-15000-6, Vermerk Sahel. Das Schweizer Außendepartement EDA bestätigt, dass in Mali eine Schweizerin entführt worden ist. Die Frau hatte in der Oasenstadt Timbuktu gearbeitet, im Norden des westafrikanischen Landes. Verschiedene Nachrichtenagenturen hatten gemeldet, Bewaffnete hätten die Missionarin aus ihrem Haus entführt. In den ersten 3 Monaten dieses Jahres haben rund 7.100 Menschen ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt. Das seien über 60% mehr als zur selben Zeit im letzten Jahr, teilt das Bundesamt für Migration mit. Am meisten nachgefragt nach Asyl haben Menschen aus Eritrea, gefolgt von solchen aus Nigeria, Tunesien und Serbien. Der Rohstoffkonzern Glencore soll in der Demokratischen Republik Kongo Menschenrechte und den Umweltschutz massiv missachten. Die Schweizer Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer berichten, in einer Mine gäbe es keine Sicherheitsvorkehrungen und dort würden Hunderte Kinder und Jugendliche arbeiten. Glencore wehrt sich gegen die Vorwürfe. Die kritisierte Mine sei von Kleinschürfen besetzt worden, mit denen Glencore nichts zu tun habe. Glencore ist weltweit einer der größten Rohstoffkonzerne und hat den Firmensitz im Kanton Zug. In der Schweiz hat sich die Zahl der Neuerkrankungen mit dem sogenannten schwarzen Hautkrebs in 2 Jahrzehnten fast verdoppelt. Laut dem Bundesamt für Statistik ist das Hautmelanom mit 2000 neuen Fällen pro Jahr die 4. häufigste Krebsart. Die Zunahme sei vor allem für Hautmelanome im Frühstadium zu beobachten, so das Bundesamt. Bei den Frauen sei die Rate von Neuerkrankungen weniger rasch angestiegen. Je später schwarzer Hautkrebs festgestellt wird, desto geringer sind die Überlebenschancen. Die Westschweizer Romanautorin Yvette Zkracken ist 92-jährig gestorben, wie ihre Familie mitteilte. Yvette Zkracken veröffentlichte 15 Romane und wurde mehrmals ausgezeichnet. Zuletzt bekam sie den Prix Littéraire Lib. Zkracken thematisierte in ihren Büchern die Emanzipation der Frauen, soziale Ungerechtigkeit und die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und eine Fußballmeldung: Die Zürcher Grasshoppers haben einen neuen Trainer. Uli Forte tritt die Nachfolge von Ciriakos Forza an. Der 37-jährige Forte war zuletzt Trainer in St. Gallen. Dort entließ man ihn vor einem Jahr.
12.36 Uhr. Hier gibt es ein Rendezvous mit zwei kongolesischen Minenarbeitern. Ihr Arbeitsalltag ist so schlimm, dass sie ihn nur betrunken überstehen. Es gibt ein letztes Rendezvous mit Yvette Zkracken, einer kritischen Stimme aus der Westschweiz. Gebären im Geburtshaus ist beliebt und führt nun zum Streit zwischen Spitälern und traditionellen Geburtshäusern. Helfen, bevor die Not untragbar wird, das wollen Hilfswerker in der Sahelzone. Unser Thema um eins. Doch zuerst noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.104 Punkten, ein Plus von 0,5%. Der Euro wird zu 1.2025 gehandelt und der Dollar zu 92,29. Das Wetter. Heute ist es im Norden meist bewölkt, zeitweise regnet es, am häufigsten am alten Nordhang. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 900 Meter und es weht eine zügige Bise bei höchstens 7 Grad. Im Süden gibt es einige Aufhellungen und es wird bis zu 18 Grad warm. Morgen Dienstag ist es meist trocken und teils sonnig, bei 11 Grad im Norden und 17 Grad im Süden. Am Mittwoch regnet es beidseits der Alpen wieder zeitweise bei 11 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. DRS-Staumelder berichten in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Chur zwischen Wollerau und Pfäffikon stockender Verkehr. Zudem bleibt im Tessin die Umfahrung Locarno zwischen dem Flughafen Locarno und dem Mappo-Moretina-Tunnel nach einem Unfall weiterhin gesperrt.
Genau das hatte man in Norwegen befürchtet, dass Anders Behring Breivik, der 77 Menschen auf dem Gewissen hat, das Gericht als Bühne missbrauchen wird, um sich zu inszenieren. Und so nämlich inszeniert war auch schon sein erster Auftritt heute Morgen. Ich fragte vorhin Bruno Kaufmann in Oslo, wie Breiviks Auftritt auf ihn gewirkt hat.
Ja, es war schon ein Schaudern, auch ein Zusammenzucken, plötzlich diesen Mann vor sich zu sehen, der da grinsend im schwarzen Anzug und mit goldener Krawatte hereingeführt wird und als ihm dann die Handschellen abgenommen wurden, seine Faust in die Luft streckte im Sinne eines rechtsextremistischen Grußes und der dann auch gleichzeitig sagte, er werde dieses Gericht nicht anerkennen, weil dahinter politische Parteien und ein System stecke, das den Multikulturalismus fördere und den will er ja bekämpfen.
Hat der Attentäter von Utøya mit diesem Prozessauftakt bereits erreicht, was er wollte, also ein Podium für seine Idee und ein Publikum dazu?
Ja, das kann man sicher ein bisschen so sagen, weil ja in seinem Drehbuch das genauso vorgesehen ist, dass eben ein Prozess dann ihm die Möglichkeit gibt, eben auch Propaganda zu machen für seine wirren Ideen. Die Staatsanwaltschaft hat das dann so geregelt, dass sie den Propagandafilm von ihm selbst gezeigt hat, ein 12-minütiger Film, der aber gleichzeitig natürlich auch aufzeigt, wie wirr und verworren seine Ideen sind bezüglich eines Bürgerkrieges in Europa. Aber was sich zeigte zum Abschluss, der gerade kurz vor Mittag war, dass Anders Behring Breivik in Tränen ausbrach, als er seinen eigenen Film sah.
Wie reagiert das Gericht in dieser Situation? Lässt es dem Angeklagten alle Freiheit oder versucht es irgendwie zu intervenieren, wenn Breivik zu weit geht?
Das muss ich erst noch zeigen, weil heute Morgen war natürlich vor allem erst der Beginn und Anders Behring Breivik selbst ist relativ diszipliniert. Er möchte als eine Art Krieger, auch als Ritter auftreten und er lässt sich zum Beispiel nicht zu Zwischenrufen hinreißen bisher und deshalb musste das Gericht auch nicht einschreiten. Alle versuchen so professionell wie möglich zu sein. Es zeigt sich aber auch, wenn man ihn genau beobachtet, dass hinter dieser Fassade des Superstahlmannes, wie er sich geben möchte, eben auch Unsicherheiten da sind, Emotionen. Und dass er eben auch nervös ist und irgendwie auch immer wieder ein bisschen wirkt, fast wie ein viel jüngerer Mensch, der eben sehr unsicher ist, was er da angestellt hat.
Der Täter hat ja plädiert auf nicht schuldig. Er sagt, er habe in Notwehr gehandelt. Wie verargumentiert er das?
Diese Argumentation wird er jetzt dann in den nächsten Tagen weiter ausführen können, weil er wird ja ab morgen dann 4 Tage lang die Bühne haben, 4 Tage lang erklären können, wieso er diese Taten gemacht hat und was dahinter steckt. Und für ihn ist einfach ganz klar, dass er sich in einer Art Situation befindet, wo eben das System um ihn herum eben nicht legitim ist aus seiner Sicht und dass er eigentlich der einzige Retter dieses Systems oder eines künftigen sein könnte. Und deshalb anerkennt er eben dieses Gericht nicht.
Und Bruno Kaufmann verfolgt den Prozess für uns in Oslo auch in den kommenden Wochen. Kupfer, Kobalt, Coltan. Die Demokratische Republik Kongo ist voll wertvoller Bodenschätze. Klar, dass Rohstoffhändler von solchen Gegenden angezogen werden wie Motten vom Licht. Das Problem dabei, die örtlichen Schürfer, oft noch Kinder, arbeiten äußerst gefährlich. Die Umwelt wird verschmutzt. Das zeigen Nachforschungen der beiden Nichtregierungsorganisationen Fastenopfer und Brot für alle. Im Zentrum ihrer Kritik der Rohstoffgigant Glencore mit Sitz in Zug. Über diese Kritik an Glencore sprechen wir gleich, doch zuerst werfen wir einen Blick in eine Mine, in der unter haarsträubenden Bedingungen Rohstoffe gefördert werden. Unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser war kürzlich im Südkongo und besuchte die Minen von Likasi.
Erdverschmierte Kinder stehen in einem Bach und waschen Gestein. Das Wasser und die hügelige Landschaft sind braunschwarz. Die Szene wirkt archaisch und die lokalen Gebote ebenfalls. Die Frauen dürften den Bach nicht überschreiten, erklärt der kommunale Mineninspektor Olivier Mosambuco.
C'est une raison coutumière. C'est contenu, ils sont en train de respecter la coutume.
So wollen es die Sitten und die Tradition. Frauen dürfen nicht aufs Minenfeld. So war es schon immer und so wird es bleiben. Frauen gelten als unrein und bringen Unglück in den Minen. Die Tradition gilt es zu respektieren. Unter jedem Quadratmeter Boden der Provinz Katanga im Südkongo steckt ein Vermögen. Ein Großteil der weltweiten Kupfer- und Kobaltreserven sind hier zu finden. Metalle, ohne die unsere modernen Accessoires wie Mobiltelefone und Kameras nie funktionieren würden. Der Anfang der Produktionskette dieser Geräte liegt aber in der Steinzeit. Kinder sitzen halbnackt am Boden und durchwühlen ihn nach metallhaltigem Gestein. Unter ihnen Alex und Lucien, beide 12-jährig. Wir arbeiten seit 5 Jahren in den Minen. Unsere Eltern schicken uns hierher, damit wir zu Hause etwas zu essen haben. Wenn diese beiden Säcke voll sind, bringen wir sie zum Fluss und verkaufen das Erz. Wir verdienen so pro Tag 3 Franken, manchmal auch 5. Lucien hasst die Arbeit. Er möchte lieber in die Schule gehen und einmal Lastwagenfahrer werden. Sein Tagtraum wird abrupt unterbrochen. Aus dem Nichts tauchen 2 grühlende Gestalten auf. Die beiden Männer sind betrunken. Durch enge Schächte ins Erdinnere hinabzusteigen braucht Mut. Wer ihn nicht hat, trinkt sich welchen an. Das Gelände ist von Löchern durchsiebt, 30, 40, 50 Meter tief. Barfuß, aus Rücksicht auf die Gebeine der Ahnen, kriechen die Schürfer auf der Suche nach Metalladern durch den kongolesischen Untergrund. Es sind sogenannte artisanale Mineure. Gemäß Wörterbuch heißt artisanal handwerklich und für 300.000 Kongolesen oft graben mit bloßen Händen. Einer von ihnen ist Maxim. Je tiefer du kommst, umso schwerer fällt das Atmen. Wir haben keine Belüftungsrohre, wir schaffen die Luftzufuhr mittels Durchzug. Das heißt, wir graben uns von senkrechten Schächten aus 20, 30 Meter quer ins Erdreich und hoffen, auf einen bereits existierenden Gang zu stoßen. Unter der Erde hört man die Geräusche der anderen Schürfer und weiß dann, in welche Richtung man graben muss. Maxim möchte gerne einer anderen, weniger risikoreichen Arbeit nachgehen, aber die gibt es im Kongo nicht. Die Arbeit sei gefährlich, sagt Mineninspektor Mosambuko.
Dangereux, oui, mais il y a des préalables, les gens de ces camps.
Aber die Behörden würden die Sicherheitsstandards regelmäßig kontrollieren und könnten so das Schlimmste verhindern. Kontrolliert wird in Wirklichkeit aber wenig bis gar nichts. Regelmäßig brechen Stollen ein und es gibt Unfälle und Tote. Für Geld gibt es im Kongo fast alles. Lizenzen, Freisprüche und Atteste. Wir kehren zurück zum Bach. Dort treffen wir auf Boniface, der hinter einem großen Sack sitzt. Ich sammle das Erz der Schürfer. In diesem Sack befinden sich 50 Kilo Erzgestein. Es wurde bereits von den Kindern am Fluss gewaschen. Pro Tag schaffen meine Leute vielleicht 200 Kilo. Wir bringen es zu den Libanesen und Chinesen. Für eine Tonne Erz erhalten wir zurzeit vielleicht 800 Franken. Das gibt pro Schürfer vielleicht 10 Franken pro Tag. Das ist fünfmal mehr als ein durchschnittlicher kongolesischer Tagesverdienst. Das wirklich lukrative Ende des Rohstoffhandels liegt aber nicht im Kongo, sondern in Toronto, Genf oder London. Eine Tonne Kobalt ist im Kongo für $1,000 zu haben. Auf dem Weltmarkt bringt sie rund $30,000. In Katanga leben die Menschen derweil weiterhin in der Steinzeit. 3/4 der Bewohner der Provinz sind unterernährt. Beklagen will sich aber keiner laut. Niemand will die einzige Einnahmequelle kaputt machen.
Patrick Wilser. An solchen Zuständen, wie in der Reportage beschrieben, sei der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore mitschuldig. Glencore lasse also indirekt Kinder für sich arbeiten, sagen die Hilfswerke Brot für alle und Fastenopfer in einem heute veröffentlichten Bericht. Haben die Hilfswerke Beweise für diese Behauptung? Das fragte ich deres Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Ja, der heute veröffentlichte Bericht der Hilfswerke ist in diesem Punkt sehr detailliert. Die Folgerungen basieren auf Befragungen direkt vor Ort von Leuten, die Rohstoffe abbauen. Die Frage ging sie, an wen verkaufen sie weiter? Und so wurde entlang der ganzen Produktionskette geprüft, wohin die Materialien jeweils von Zwischenhändler zu Zwischenhändler zu Zwischenhändler gelangen, bis sie dann schließlich eben in den Händen von Glencore landen. Das stellt Glencore dann allerdings vehement in Abrede.
Wie plausibel sind denn diese Vorwürfe?
Sie scheinen in dieser detailreichen Darstellung als sehr plausibel. Sie basieren natürlich immer auf Aussagen von Leuten vor Ort. Insofern kann man nicht sagen, ob sie jetzt objektiv immer richtig sind. Aber es gibt wenig Anhaltspunkte daran zu zweifeln.
Ist denn der Schweizer Konzern Glencore der Einzige, der so etwas tut?
Kaum. Das hat System in der Region. Entlang der ganzen Produktionskette tauchen immer wieder dubiose Gestalten auf, die mitverdienen wollen. Das betrifft nicht nur Glencore, das betrifft alle anderen Rohstoffkonzerne, die in der Region tätig sind. Dass Glencore jetzt am Pranger steht, hängt natürlich damit zusammen, dass Glencore besonders in der Region aktiv ist und dass natürlich Glencore ein großes Schweizer Unternehmen ist, das jetzt seit einem Jahr an der Börse kotiert ist, also öffentlich über seine Geschäftstätigkeiten berichten muss.
Geschürft wird in vielen Gebieten, auch in vielen Gebieten Afrikas, aber kritisiert werden vor allem die Zustände im Kongo. Warum sind solche Missstände genau in dieser Region möglich?
Ja, in diesem Gebiet herrscht seit Jahren ein grauenhafter Bürgerkrieg. Rebellen, Guerillas, Kriminelle, Mafiosi sind dort tätig. Sie nutzen den Rohstoffsektor, um ihren schmutzigen Krieg zu finanzieren. Und deshalb steht die ganze Region im Fokus. Es ist die Region im Südosten von Kongo, aber auch in Burundi, Ruanda oder Uganda.
In einer solchen Region, in der die Staaten, also die staatliche Autorität, wenig zu sagen hat, appellieren die Hilfswerke nun an Glencore selbst und an die Schweizer Politik. Was verlangen sie?
Das Wichtigste ist sicher einmal mehr Transparenz in allen Belangen. Es soll mehr Transparenz darüber herrschen von den Ländern, was sie an Schürfrechten einnehmen und welche Steuereinnahmen sie erhalten von den Rohstoffkonzernen. Auf der anderen Seite eben auch mehr Transparenz von den Rohstoffkonzernen selber. Sie sollen Land für Land, Mine für Mine im besten Fall nachweisen, wie viel das sie produzieren, was die Kosten sind, was sie daran verdienen, damit man eben genau nachvollziehen kann, wo welche Gelder hinfließen. Und in diesem Punkt setzt dann eben auch die zweite Forderung an, die die Hilfswerke an die Schweizer Politik stellen, nämlich das Parlament soll ein Gesetz schaffen, ein unabhängiges Gericht soll beurteilen können, ob Tochterfirmen von Schweizer Konzernen eben alle Standards in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf den Umweltschutz im Ausland einhalten.
Sagt DRS-Wirtschaftsredaktor Charles Lieber im Rendezvous. Es ist 10:50. Seit der neuen Pauschalfinanzierung stehen die Spitäler in der Schweiz unter Kostendruck. Der Konkurrenzkampf ist groß. Und so erstaunt es nicht, dass die Spitäler mit immer neuen Angeboten um Patientinnen und Patienten buhlen. Neu haben sie das Label Geburtshaus entdeckt. Gleich mehrere Spitäler planen ein Geburtshaus mit familiärer Atmosphäre oder sie haben es bereits verwirklicht. Das passt den traditionellen Geburtshäusern nicht. Für sie ist das Etikettenschwindel. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Im Triemli-Spital Zürich ist es angedacht, im Universitätsspital Lausanne gibt es ein konkretes Projekt und im Kantonsspital Nidwalden in Stans ist es bereits umgesetzt, das Geburtshaus im Spital. In Stans können die angehenden Mütter wählen, ob sie mehr oder weniger ärztliche oder pflegerische Betreuung wünschen. Das Universitätsspital in Lausanne plant eine spezielle Abteilung, eine Maison de Naissance in der Geburtsabteilung des Spitals. Sprecher Dachsi Christen. Man plane einen Ort mit einer reduzierten ärztlichen Betreuung, mit einer warmherzigen Atmosphäre, der aber örtlich nah an der Infrastruktur eines Unispitals sei, was allenfalls eine schnelle medizinische Intervention ermögliche. Bei den Geburtshäusern stoßen diese Pläne auf große Skepsis, allerdings nicht nur einfach, weil sie die Konkurrenz fürchteten, wie Renate Ruckstuhl betont, die Vizepräsidentin der Interessengemeinschaft, die die über 20 Schweizer Geburtshäuser vertritt.
Nein, der Konkurrenzgedanke ist sicher nicht der oberste Gedanke, sondern mehr, dass das Wort Geburtshaus missbraucht wird in einer Art, wo es so nicht stimmt.
Denn das Geburtshaus sei mehr als das Angebot, in einer familiären Atmosphäre ein Kind zur Welt zu bringen. Im Geburtshaus, wo nur gesunde Schwangere ohne Risiken gebären, sind allein die Hebammen verantwortlich, ohne Arzt oder Ärztin zur Seite. Auch im Geburtshaus in Stans fürchtet man sich nicht vor der neuen Konkurrenz vor Ort. Zwischen Spital und Geburtshaus würden Welten liegen, erklärt Susanne Loy von der Geschäftsführung des Geburtshauses in Stans. Eine grundlegend andere Philosophie.
Wir haben eine interventionsarme Geburtshilfe. Wir gehen davon aus, dass die Frau ohne große medizinische Geräte gebären kann.
Im Spital aber würde routinemäßig interveniert, zum Beispiel mit der kontinuierlichen Überwachung der kindlichen Herztöne, eine Sicherheitsmaßnahme. Die Spitäler betonen dann auch die Sicherheit, die ein Geburtshaus im Spital biete. Olivia Zwissig, Leiterin der Geburtsstation im Kantonsspital Nidwalden in Stans.
Also das Wichtigste für uns ist, dass wir die Sicherheit und die Geborgenheit unter einem Dach anbieten können.
Die Sicherheit als PR-Schlagwort. Gerade darüber ärgern sich die traditionellen Geburtshäuser. Denn es impliziere, dass die Geburtshäuser außerhalb des Spitals eben nicht so sicher seien. Renate Ruckstuhl von der Interessengemeinschaft.
Ich denke nicht, dass wir auf der Spitalliste wären, wenn wir die Sicherheit nicht gewährleisten könnten. Da fühlen wir uns nicht ganz ernst genommen.
Olivia Zwissig vom Kantonsspital Nidwalden anerkennt die Leistungen der Geburtshäuser, wehrt sich aber gegen den Vorwurf, die Spitäler würden das Label Geburtshaus ausnützen. Nun, da es nach jahrelangem Kampf anerkannt sei.
Nein, ich denke eher, dass wir das Beste von beiden nutzen möchten. Wir möchten die guten Sachen vom Geburtshaus ein bisschen nutzen und die guten Sachen vom Spital.
Die Verantwortlichen der Originalgeburtshäuser wollen nun das Gespräch mit den Spitälern suchen.
Der Bericht von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn. Yvette Zkracken war eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der Westschweiz. Eine Schriftstellerin mit großem Engagement für soziale Themen
und mit dem Talent, mit feiner Feder auch Unbequemes zu schildern. Etwa zur Frage, welche Rolle die Schweiz im Zweiten Weltkrieg spielte. Heute früh ist Yvette Skracken im Alter von 92 Jahren in Genf gestorben. Eine Würdigung von Literaturredaktor Michael Luisier.
Yvette Skracken war eine gesellschaftlich engagierte Schriftstellerin. Und der wohl wichtigste Moment auf dem Weg dorthin war, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg von den Konzentrationslagern erfuhr. Das war für sie, als ob ihr der Himmel auf den Kopf gefallen wäre. Aus diesem Urschock heraus entstanden gleich mehrere Romane. Unter anderem Matthias Berg, eine erschütternde Geschichte, eine Aufarbeitung von Krieg und Totalitarismus, in der es um die Frage geht, wie die Kinder mit der Schuld ihrer Eltern und Großeltern umgehen. Geboren und aufgewachsen ist Yvette Skracken in wohlbehüteten Verhältnissen in Genf. Ihr Vater war ein Glarner Zahnarzt, ein Lebemann, einer der ersten in Genf, die ein Auto besaßen. Ihre Mutter stammte aus Wien. Sie selbst lebte das Leben einer Bürgerstochter und war oft allein. Doch das hatte großen Einfluss aufs Schreiben, wie sie später in einem Interview mal sagte.
J'étais une petite fille assez solitaire, du fait que j'étais fille unique. J'étais extrêmement timide. Je n'osais pas parler. Alors c'est pourquoi je pense que je me suis mise à écrire.
Sie sei ein ziemlich einsames Mädchen gewesen, ein Einzelkind, schüchtern und habe sich nicht zu sprechen getraut. Darum habe sie mit 6, 7 Jahren angefangen zu schreiben. Und da gäbe es eine Kontinuität in ihrem Leben, die in dem Moment angefangen habe, als sie einen Bleistift halten konnte. Neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin war sie jahrelang fürs Internationale Rote Kreuz tätig. Und sie arbeitete 30 Jahre lang fürs Westschweizer Radio. Und das hatte wiederum einen Einfluss auf ihr Schreiben. Denn dort lernte sie die Literatur aus der Deutschschweiz kennen, die ihr näher war als die eigene französischsprachige. Die Deutschschweizer Literatur sei ihr näher, weil sie engagierter sei als die eigene. Die deutschsprachigen Autoren versuchten ein wenig die Welt zu verändern, was zwar ein bisschen utopisch sei, aber sie fand dennoch, dass deutschschweizer Autoren wie Matthias Dickelmann zum Beispiel viel mehr brachten als die, die am Genfersee saßen und dort in die Bäume schauten.
Apportait beaucoup plus que les écrivains qui rêvaient au bord du lac et regardant le ciel et les arbres.
Und so betätigte sie sich auch als Brückenbauerin innerhalb der Schweiz und übersetzte ins Französische. Zum Beispiel Max Frischs Schweiz ohne Armee, ein Palaver, oder dann die Gedichte des Tessiner Dichters Giorgio Orelli. Und auch sie selbst hat den Sprung über den Röstigaben geschafft. Die meisten ihrer Werke wurden ins Deutsche übersetzt. Yvette Skracken bewegte sich als Journalistin wie als Autorin in ihrer Zeit in einer Männerdomäne. Und sie hat sich dabei für die Rechte der Frau engagiert, allerdings mit Maß.
J'étais féministe dans le sens où j'ai raconté des histoires où les femmes vivaient une vie libre.
Sie sei Feministin gewesen in dem Sinn, als dass sie Geschichten erzählt habe, in denen die Frauen ein freies Leben leben konnten. Aber sie sei nie militant gewesen, bis zum Schluss. Und sie habe die Männer immer zu sehr geliebt, als dass sie zu feministisch hätte sein können.
Die heute mit 92 Jahren verstorbene Yvette Skracken in der Würdigung von Literaturredaktor Michael Luisier. Bald eins, Zeit fürs Tagesgespräch über die Dürre in Afrika, in der Sahelzone, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Silvan Fischer.
In Norwegen hat der Attentäter Anders Breivik seine Taten erneut gestanden. Zum Prozessbeginn sagte er, er bekenne sich dennoch als nicht schuldig, er habe aus Notwehr gehandelt. Breivik tötete 77 Menschen, der Prozess ist auf mehrere Wochen ausgelegt. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Konfliktparteien in Syrien aufgerufen, sich zurückzuhalten. In den letzten Stunden gab es offenbar erneut Gefechte mit Toten und Verletzten. Gestern Abend trafen erste Beobachter der UNO in Syrien ein. In den ersten 3 Monaten des Jahres haben etwa 7.100 Menschen in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Das sind rund 2/3 mehr als zur selben Zeit im letzten Jahr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.